Beziehung öffnen, Fluch oder Segen? Das ist das Thema heute.
Podcast von Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich mit Natascha Zumbühl, David Siegenthaler und der Inma Vidal.
Mein Name ist Natascha Zumbühl und vis-à-vis von mir sitzen wie immer Inma Vidal und David Siegenthaler. Schön, dass ihr heute da seid.
Hoi miteinander.
Hallo.
Ich habe euch heute die Geschichte von Arno und der Susan mitgebracht.
Arno und Susan sind Mitte 40 und seit 15 Jahren ein Paar. Ihre Kinder sind 10 und 12. Susan ist in ihrem Job im Haarenbereich erfolgreich und möchte ihre Karriere vorantreiben. Sie besucht regelmässig Weiterbildungen, ist sehr kommunikativ und liebt es, mit anderen Menschen und auch mit dem Arno über Gott und die Welt zu philosophieren. In der Freizeit, da ist sie auch gern mit vielen Leuten unterwegs. Der Arno arbeitet als Architekt und ist Angestellter in einem grossen Architekturbüro. In der Freizeit liebt er die Ruhe in der Natur, Zeit mit der Familie zu vierten und Zweisamkeit mit der Susan. Wenn er Zeit hat, dann malt er gern Bilder. Susan und der Arno sind glücklich miteinander und wollen ihre Zukunft gemeinsam gestalten. Susan möchte jetzt die Beziehung öffnen. Der Wunsch führt dazu, dass Beziehung in eine Schieflage geratet. Der Arno fühlt sich bedroht und abgelehnt, will aber gleichzeitig nicht das Spielverderben sein und spiessig wirken. Susan ist neugierig, möchte, wenn sich die Möglichkeit ergibt, auch mit anderen Männern intim werden. Sie liebt den Arno und sieht in diesem Verhalten keine Bedrohung, auch wenn der Arno noch andere Frauen treffen würde. Gemeinsam entscheidet sie sich, die Beziehung zu öffnen und das Ganze einmal auszuprobieren.
Inma und David, was sind eure ersten Gedanken, wenn ihr die Geschichte hört?
Zuerst vorsichtig zu werden und zuerst wirklich ganz genau anzuschauen, warum wollt ihr die Beziehung öffnen und da ganzes gutes Verständnis für die zu entwickeln, wo sie auch für sich selber haben, um zu schauen, hey, warum wollen wir es wirklich machen. Und auch wirklich mit der Frage hinten dran, ist es ein Ersatz oder ein Zusatz für die Beziehung?
Total wichtig, finde ich auch. Das Erste, was mir entgegengekommen ist, ist, er fühlt sich bedroht, er macht sich Sorgen, er will aber nicht spiessig sein. Und da leuchtet bei mir so ein Lämpchen auf von, will er das oder läuft er mit?
Will er das oder läuft er mit? Vorsichtig sein. Dann sind wir doch mal vorsichtig und fangen mal langsam an, das genau anzuschauen, wie wir das, glaube ich, auch gerne in unserer Arbeit mit unseren Paar machen. Übrigens, egal ob hetero oder homosexuell, spielt überhaupt keine Rolle. Fangen wir mal langsam an. Was, wenn der Arno und Susan bei euch sitzen und ihr das hört, wo fängt man vorsichtig an?
Also ich glaube wirklich, das, was du auch vorher gesagt hast, hast du Klärung, so, ist das ein Zusatz? Also wozu? Oder? Warum? Für was soll das gut sein? Also und ohne jede Bewertung, oder? Ich meine, wirklich herauszufinden, welchen Zweck soll das erfüllen? Und ich höre, dass Susan sagt, oder das, was ich bis jetzt gehört habe von der Susan, ist, dass sie Lust hat, Neues auszuprobieren und ja, mit anderen Männern neue Erfahrungen oder andere Erfahrungen zu machen. Aber dort wie ganz genau zu schauen, wozu soll das gut sein?
Ja, bei ihr definitiv schauen, für was soll es gut sein. Es hat wohl eine spannende Studie gegeben, wo man geschaut hat, warum wollen Leute überhaupt Sex? Und dann sind da 237 Gründe rausgekommen. Und die haben wir dann aber abgebrochen auf 4. Wir haben gesagt, ein Teil ist Manipulation, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber damit meint man auch so kleine Sachen wie, ja, du willst unbedingt Sex, also dann habe ich Sex, dann gibst du mal wieder Ruhe. So krass gesagt. Ein weiterer Teil ist der körperliche Spass, also man kann einfach auch Spass machen, es kann sich gut anfühlen. Dann der dritte Teil ist so die Selbstbestätigung, die Wertschätzung, die ich kann bekommen, so überspitzt gesagt, wow, ich bin mega echt, so viele Leute wollen Sex mit mir haben. Oder er oder sie hat mega Orgasmen dank mir. Und ich auch wirklich so einen Selbstwertpush habe, wo es auch kann verlockend sein. Und dann der vierte Grund ist wirklich auch die Verbindung, die Liebe zueinander, wo ich eine Nähe aufbaue, wo ich mich ganz, ganz nahe fühle dir. Oder ich fühle mich sehr nahe und willst du das ausdrücken? Das wäre so der vierte Grund. Und ich finde, das ist ein gutes Raster zum Mann, schauen bei ihr auch, welcher Grund ist denn für dich?
Genau. Und bei diesen Gründen denke ich, oder tue ich jetzt einfach mal steile Hypothesen machen, dass es sehr wahrscheinlich Gründe sind oder Gründe gibt, die erfolgsversprechender sind als Motivation, wenn es darum geht, Beziehung zusammenzuhalten und solche, wo sie wahrscheinlich ziemlich viele Probleme können bereiten können.
Ja, also ich kann auch schon, ich höre dann schon Susanne sagen, ja, ein Grund zum Beispiel könnte sein, dass sie sagt, ja, ich habe ganz viel Liebe zum Geben und ich will allen meine Liebe geben. Mhm. Und ich finde das so schön, wenn wir Liebe können geben und empfangen. Und ich habe dann auch schon gefragt, ja, kannst du die in der Beziehung geben? Mhm. Und wenn dann dort schon eine unsichere Antwort kommt oder eine unklare Antwort, mhm. wo sagt, ja, eigentlich im Moment nicht so. Mhm. Dann sagen, ja gut, du kannst sie in der Beziehung nicht geben und jetzt willst du sie allen anderen geben. Genau. Also wie soll das für euch funktionieren?
Ja, genau.
Mhm. Jetzt kann man ja aber bei der Susanne, mindestens von der Geschichte her, davon ausgehen, sie haben es gut, sie sind glücklich zusammen, sagt ja. sie, und sie haben es gut miteinander. Also bei ihr tönt sie eher danach, sie ist ja so eine outgoing Person, wie sie es auch ein bisschen beschrieben ist. Mhm. Sie ist neugierig, offen, sie möchte sich weiterentwickeln. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ihr Motiv ist das, Neugier, neue Inputs reinholen, sich verwirklichen, verschiedene Ebenen. Gute Voraussetzung?
Ja, wenn sie in der Beziehung auch ein bisschen etwas von dem überkommt, dann sicher. Also weißt, ich denke, es ist sicher eine gute Ausgangslage, wenn es dir gut geht in der Beziehung. Also alle, die zuhören, wenn ihr Probleme habt in der Paarbeziehung und die Hoffnung habt, dass das Öffnen der Beziehung die Probleme löst, macht es nicht. Also das ist meine Erfahrung wirklich im Alltag, in der Praxis mit den Leuten, die zu mir kommen, ist, dass das eine der grossen Fallen ist. Ich bin so ein bisschen unzufrieden in der Beziehung und dann versuche ich, quasi die bestehende Beziehung zu retten, indem ich Beziehung auftue. Und also ich habe das, weiß nicht wieso, ich habe das noch nie gesehen funktionieren. So als Motiv, oder? Aber wenn sie es gut haben miteinander, dann ist schon mal eine gute Ausgangslage. Und dann geht es darum, herauszufinden, wie du gesagt hast, David, oder? Ist es ein Zusatz oder ist es ein Ersatz für irgendetwas?
Jetzt gehen wir davon aus, es ist ein Zusatz für sie. Mhm. Jetzt gibt es ja aber noch den Arno.
Ja, genau. Oder? Da gibt es auch noch.
Da gibt es auch noch.
Da gibt es auch noch. Und dort ist wie auch für ihn die Frage, wie fest komme ich, kann ich da auch mitgehen, um irgendetwas zu geben, wo ich vielleicht gar nicht will? Will ich es überhaupt? Also auch dort, das ist übrigens ein weiterer wichtiger Punkt, um die Frage zu stellen, wenn wir die Beziehung öffnen. Also Pärchen, die sich selber gut reflektieren können, also über sich selber gut nachdenken können, die sich gut miteinander austauschen über, wie geht es dir, wie geht es mir, die haben natürlich eine grössere Chance, da auch erfolgreich zu sein, wenn sie in Beziehung öffnen. Weil es braucht so, also ich bin jetzt schon wieder, komme jetzt gerade vorher, es braucht so viel Austausch miteinander, um immer wieder zu schauen, wo stehst du gerade bei dem Thema, wo stand ich, ja. Und du hast die Frage, kann der Arno da bei sich ganz gut anschauen, kann er verstehen, wie viel mache ich das jetzt einfach irgendetwas, will ich das und kann ich das irgendetwas machen und was brauche ich auch stattdessen oder mit dem. Es muss nicht immer heissen, dass wenn man Beziehung öffnet, dass beide wollen, Intimität mit anderen ausleben. Es kann auch sein, dass der Arno sagt, ja gut, wenn du das machst, dann will ich aber zumindest also zweimal pro Woche mehr spezielle Sexualität leben oder schöne Sexualität leben, das muss drin sein, wenn du da noch rausgehst. So. Mhm.
Und wenn er es jetzt ihr zu lieb würde machen, bist du immer noch bei den Voraussetzungen? Wenn ist es vielleicht eher ein guter Boden und wenn vielleicht eher ein gewackeliger?
Nein, mit dem zu lieb machen, da würde ich immer ein bisschen misstrauisch.
Ist misstrauisch?
Ja, bei zu lieb machen würde ich immer ein bisschen misstrauisch, weil die Frage ist, was ist sein Gewinn davon, wenn er ihr etwas zu lieb macht? Und das klingt jetzt so berechnend, aber ich glaube, wir Menschen sind ökonomische Wesen. Wir machen Sachen, weil sie für uns aus irgendeinem Grund gut sind. Oder? Das müssen wir schon genau herausfinden und man muss das auch sehr, sehr klar benennen. Oder? Man muss sehr klar benennen, ich will das nicht, ich mache das dir zu lieb und allenfalls, was sind meine Erwartungen daraus an dich? Die könnten nämlich durchaus auch noch irgendwo im Raum sein.
Die sind so wichtig, die Erwartungen, weil sonst kommen wir in eine Schieflage, oder? Wo ich dir so viel gebe und eigentlich gar nicht so viel zurückbekomme. Also das Thema Geben und Nehmen steht da wirklich im Raum. Ja. Was bekomme ich dafür? Ja. Wie tue ich mich da nicht unterwerfen? Wie kann ich da auch auf Augenhöhe dir weiter begegnen?
Mhm. Und, oder wenn man sagt, ich mache es dir zu lieb, er hat ja in der Arno, in diesem Beispiel, und auch viele, die ich in der Praxis erlebe, löst es es bedroht das Sicherheitssystem, also bei ihm ja auch. Also er hat ja, glaube ich, irgendwo Angst. Und ich mache es dir zu lieb, dann müssen wir ja schauen, und was machst du jetzt mit deinen Ängsten? Und ja. Mit deinen Befürchtungen, oder? Mhm. Also, geh und nein, aber auch schauen, wo hat der Teil Platz, der dich bedroht?
Und der ist für mich wie so in zwei Teile aufgeteilt. Der eine ist, zu schauen, schon im Vorhinein ab, was gibt dir Sicherheit, was brauchst du? Und dann aber auch, wenn die Unsicherheit kommt, wie können wir darüber reden?
Also absolut, oder? Ich begleite etwa mal ein paar beim Öffnen von der Beziehung oder auch so in einem Systemwechsel, in ein Polyamor-System. Und Evaluation. Also weißt du, quasi, jetzt bin ich auch hinten, vorne gibt es viel mehr, aber hinten würde ich sagen, hey, und jetzt haben wir das abgemacht und das, jetzt haben wir mal eine Voraussetzung, jetzt gehen wir mal, jetzt probieren wir mal, aber machen ab, oder? Wann treffen wir uns wieder und werten aus, ob das, was wir da vereinbart haben miteinander, ob das überhaupt funktioniert. Weil es ist nicht gleich, sich etwas vorzustellen und etwas zu machen. Das kennen wir aus vielen Situationen. Ist an vielen Orten. Auch sexuelle Fantasie zum Beispiel ist ja so. Was man denkt und was man dann machen will, ist nicht immer das Gleiche. Also in vielen Bereichen ist das, was man denkt, etwas und das, was man macht, etwas anderes. Oder wie sich's anfühlt. Und das Auswerten finde ich mega wichtig. Aber jetzt bin ich gerade hinterher
gekommen. Ja. Kommen wir dazu. Ich merke, der Bedürfnis hinterher zu kumpeln. Ich tue ein bisschen bremsen.
Nein, dazwischen gibt es schon noch ganz viel, was ich wichtig finde.
Ja, okay. Ja. Also, Arno und Susanne, ihre Voraussetzungen haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Wir haben sie gehört in der Geschichte. Sie öffnen jetzt die Beziehung. An was müssen sie jetzt denken? Was müssen sie besprechen? Was müssen sie im Auge haben?
Also ich merke so aus der Praxis, was ganz wichtig ist, dort, ist anzuschauen, wie viel reden wir darüber. Ja? Mhm. Wenn du etwas machst oder ich etwas mache, wie viel tun wir uns nachher Informationen geben? Das ist sicher ein Teil. Mhm. Weiterer Teil ist auch, wo findet es statt? Ja? Darf die Person zu uns heimkommen? Darf die in unser Ehebett gehen? Mhm. Oder ist das in einem Hotel? Oder ist das nicht anders? Mhm. Und dann auch noch, welche sexuellen Tätigkeiten dürfen stattfinden, welche nicht. Weiter ist auch sehr wichtig, tun wir nachher noch. Darf ich nachher mit dieser Person noch schreiben? Darf ich auch im Alltag mit dieser schreiben oder nicht? Ja.
Das sind alles so Beispiele für das, was ich, also, und es gibt noch mehr, oder? Ich sage immer, ihr müsst Regeln aufstellen. Ihr müsst miteinander wirklich ansitzen und Regeln aufstellen. Und euch ganz genau vereinbaren, was sind die Regeln, die sollen gelten. Eben wie du sagst, trifft man sich mehrmals, trifft man sich nur einmal, darf man noch schreiben, kann man vorher noch essen miteinander, darf das jemand aus dem Freundeskreis sein, darf das überhaupt jemand aus der Stadt sein. Ich meine, schafft es Winterthur. Winterthur ist ein Dorf, oder? Also darf es jemand von Winterthur sein oder muss es jemand von einer anderen Stadt sein? Und. Und welche Themen, also ja, was geht, welche Praktiken gehen, wie gehen wir mit Verhütung um, das sind tausend so Fragen, oder? Und ich sage immer, klären das ganz genau klären und wenn es die Leute bei mir machen, schaue ich auch, verstehen ihr auch das Gleiche darunter? Weil nur weil ich sage, ja, es darf nicht so nah, es soll nicht so nah sein, und dann ist für den einen, die ist nicht so nah, sieht so aus, und für den anderen sieht nicht so nah ganz anders aus, oder? Also wirklich auch Übersetzungsarbeit leisten. In der Beratung merke ich, es ist ganz mega wichtig, dass ich frage, ja, und wenn das so, also wenn jetzt die Regeln, wie genau, woran wirst du erkennen, oder, dass die jetzt erfüllt ist? Also wirklich die Erklärung, und dann das Dritte ist, schreibe es auf. Weil die Erinnerung ist, die verändert sich.
Das ist übrigens ein kleiner Einschub. Wirklich das, was ich oft höre, was der Vorteil ist, auch solche Themen in der Beratung zu besprechen, dass wir ja oft sehr genau sind im Nachfragen, im Verstehen und im Sagen, was meint ihr jetzt mit das und das? Und dass wir ansprechen, und dann müssen sie es wie nochmal genauer definieren miteinander. Also, klare Regeln ist wichtig, Regeln ganz genau besprechen, ganz, ganz wichtig. Jetzt nochmal zum Arno und der Susanne. Der Arno fühlt sich bedroht und abgelehnt. Mhm. An was müssen sie denken, wenn sie unter diesen Voraussetzungen Beziehung öffnen? Also wenn sie jetzt in dem Sinn nicht so beide weiss gleich und mit gleichem Enthusiasmus. Was ist wichtig? Du hast teilweise vorher schon gesagt, aber ich würde es gerne noch mal ein bisschen zusammenfassen.
Ja, eben, dass sie miteinander im Gespräch bleiben. Also für mich ist das eben wirklich so ein ganzer Weg. Das Erste ist, klärt gut, schreibt es auf. Und nachher rechnet mit unvorgesehenen Gefühlen, rechnet damit, dass es anders ist, als ihr gedacht habt, es könnte sein, und vereinbart, ein Auswertungsgespräch relativ bald einmal. Also wirklich so nach 1-2 externen Begegnungen oder vielleicht auch nach der ersten, dass man wie, oder nach einer Zeit. Es gibt ja ein paar, die sagen, hey, ich will es gar nicht wissen. Oder? Mach, aber ich will es nicht wissen. Also dann kannst du nicht sagen, nach 3-mal extern Sex haben, machen wir das, aber du kannst vielleicht wie vereinbaren, nach einem Monat reden wir drüber oder nach 2 Wochen. Und dann schauen wir, wie geht es dir und wie geht es mir damit.
Also im Sinne von, wir öffnen, uns klar definieren, Regeln machen, verschriftlichen und wir sind uns bewusst, dass wir nicht wissen, wie sich das für beide von uns anfühlt genau. Und wir uns ganz gleich wieder abgleichen miteinander.
Ja, auch schauen, eben, was gibt mir sicher als Arno? Was gibt mir dort Sicherheit? Wie bekomme ich die? Es gibt auch noch eine Herangehensweise, wo man wirklich auch die verschiedenen Sachen, die man möchte ausprobieren, so auf Kärtchen schreibt und dann schaut, welches ist so für mich in dem grünen Bereich, wo ich mich noch sehr sicher fühle, welches wird so langsam richtig gel, orange und was ist wirklich rot, no-go. Und dann dort auch ganz gut beim Arno anschauen, hey, wo sind deine Grenzen? Wo geht es wirklich gar nicht? Oder gang nicht über deine Grenzen. Wenn, dann nur ganz, ganz ein Mühe, aber nicht komplett drüber gehen. Das ist wirklich wichtig. Ich darf nicht mich aufopfern in der Beziehung, weil sonst wird das Konsequenzen haben für das Bärli, die unangenehm sind. Ja.
Und wenn dort Arno jetzt mir würde sagen, ich will über das gar nicht reden, ich will gar nicht darüber nachdenken, was sie alles machen mit jemand anderem, dann finde ich, ist es vielleicht schon noch mal nötig, weil noch mal zu sagen, also, wenn man über solche Sachen nicht reden kann, dann würde ich zumindest die Frage noch mal in den Raum stellen. Weißt, macht das wirklich Sinn? Oder? Ist das wirklich, bist du wirklich ready? Kannst du wirklich Ja sagen? Wenn dich das so fest verunsichert, oder? Und was brauchst du, damit du... Ich finde, es braucht wie eine gewisse Grundsicherheit in sich drin, um die Beziehung so können öffnen. Weil Eifersucht ist ein Riesenthema, oder?
Ja, und es kann natürlich jetzt auch sein, dass der andere sagt, ja gut, dann probiere ich es halt auch mal aus. Und dann plötzlich merkt, oh, das macht vielleicht doch noch Spass, das ist doch noch interessant. Und das erlebe ich auch oft in der Praxis, wenn so das Bärli kommt, wie jetzt eben Susan und Arno, dass dann vielleicht plötzlich switcht und der Arno findet, das ist eigentlich wirklich toll. Und dann plötzlich Susan in die Krise geht, weil sie merkt, ui, ich habe mir das zwar so schön und toll vorgestellt und ich habe das so easy, wie du vorher gesagt hast, immer. Und dann merke ich in der Praxis, wenn es dann wirklich dazu kommt, kommen doch noch andere Gefühle auf. Dann kommt Eifersucht auf, dann kommt Angst auf, dann kommt Wut auf. Dann ist es plötzlich anders.
Das, was ich vorher gesagt habe, oder? Beide wissen nicht, wie es sich anfühlt und was es mit einem macht. Ja. Wenn jetzt draussen vielleicht auch jemand zulässt, der sagt, ich möchte eigentlich die Beziehung nicht öffnen, das macht mir zu fest Angst. Aber ich will ja eigentlich nicht meine Partnerin und meinen Partner verlieren. Und darum getraue ich mich nicht, Nein zu sagen. Was sagen dir denn?
Keine gute Idee. Ich finde es ganz wichtig, dass man Disharmonie in Kauf nimmt. Über das haben wir auch schon geredet. Oder? Also ich finde es ganz wichtig, dass man Disharmonie in Kauf nimmt, dass man es in Kauf nimmt, dass der andere nicht erfreut ist, als dass man etwas macht, wo man eigentlich genau spürt, dass das nicht geht. Weil es kommt früher oder später kommt das rauf und dann geht richtig viel kaputt, oder?
Und dann dort ihr wirklich in der Angst vom Arno gehen. Was hast du für eine Angst, was jetzt passiert, wenn du ihr Nein sagst?
Ja.
Hast du Angst, sie zu verlieren? Hast du Angst, sie geht? Hast du Angst, sie kann sich nicht verwirklichen und sie wird dir das übel nehmen?
Ja, und ich finde, das gehört dann auch in ein Paargespräch hinein, oder? Wenn die zwei jetzt bei mir würden sitzen, wäre für mich schon eben die Frage, von was hast du Angst? Und für mich auch die Frage, wie ist das für dich, Susanne, wenn du hörst, dass das für ihn so schwierig und so schmerzhaft ist? Hast du überhaupt noch Lust, oder, die Beziehung zu öffnen? Die zwei haben ja eine Liebesbeziehung miteinander. Also ist der Preis zu hoch oder nicht für jeden von ihnen und für sie als Paar? Oder? Es gibt ja immer jeden, die individuell und sie sind ja auch miteinander. Oder? Und ich finde, da darf man sich wirklich fragen, was kostet es mich je einzeln und was kostet es uns als Paar? Und ist es mir und uns das wert?
Ein anderer Teil ist ja noch, dann, falls sie es würden öffnen und würden leben, auch wirklich zu sagen, was behalten wir gemeinsam als Bärli exklusiv? Oder was, wo tun wir unsere Paarinseln machen, wo wir sagen, dort tun wir uns weiterhin als Paar definieren? Ja, wo wir sagen, aber das ist nur unser oder das tun wir ganz fest pflegen. Ja. du kannst zwar dort das und das machen, aber das Ballett, das gehört uns. Das gebe ich nicht mehr ab.
Genau.
Ja, also auch dort schauen, wie kann ich als Arno oder auch als Susanne dann dort auch noch Sicherheit gewinnen, indem man sich sagt, aber wir haben die Insel, die gehören uns. Mhm. Und dann kommt also gar niemand drauf. Und dort tue ich auch ganz gut meine Grenzen fahren und sage, okay, ich kann dir da entgegenkommen, aber das und das, das muss bleiben.
Kannst du mal versuchen auszuführen, warum das, das so wichtig
findest? Das finde ich so wichtig, weil am Schluss tun wir uns in unserem Ökosystem als Paar, als Liebespaar ja auch definieren über, was macht uns aus. Und wenn ich weiss, ich kann da Bereiche, die uns ausmachen, und die gehören uns, und da können wir uns auch abgrenzen von anderen, dann weiss ich, ich habe auch eine gewisse Einzigartigkeit in dieser Beziehung. Mhm. Weil wir wollen alle einzigartig und speziell sein. Ja, also Leute, die polyamor unterwegs sind und offen unterwegs sind, die gehören auch immer wieder, am Schluss geht es nicht nur um den Sex, am Schluss wollen die vielleicht auch noch mit einem essen. Oder die wollen bei einem übernachten. Und wenn ich sage, ja, du übernachtest bei mir nicht, dann merke ich schon, jetzt bin ich nicht mehr so speziell. Und dann verliert man wie so ein bisschen an Wert, da kommen wir wieder zu dem Wertthema. Ja. Und das ist der Teil, wo es so wichtig macht, dass man eben das paar Inseln hat, wo man sagt, das ist exklusiv für uns.
Genau, und ich finde, es gibt ja einen Unterschied, oder? Wir reden jetzt über offene Beziehungen. Da gehe ich davon aus, Kernbeziehung ist die zwischen dem Arno und der Susanne. Und man hat einfach Sex auswärts, oder? Mhm. Alles, was, da gibt es schon auch noch, aber das ist vielleicht dann ein anderer Podcast oder eine andere Sendung, die wir da aufnehmen zum Thema, ist die ganze Polyamor-Geschichte, oder? Da, das ist noch mal breiter und auch komplexer. Aber da geht es jetzt darum, dass die Beziehung geöffnet wird. Und auch da finde ich es wichtig, oder? Dass wir sind Kernbeziehung, wir zwei, das gehört uns ganz allein, das müssen sie sich einig sein. Und dort aussen ist das und das, was wir miteinander definiert haben, erlaubt. Mhm. Und was ich finde, ist, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass wenn wir einen sexuellen Kontakt haben, kann das sein, dass das nur körperlich ist, aber es kann durchaus sein, dass die Emotionen etwas machen, oder? Wenn du körperlich nahe bist mit jemandem, kann durchaus eine Emotion, ein Gefühl dazu kommen und auch das zu denken, was mache ich dann mit dem? Weil nur weil ich ein Gefühl habe, muss ich ja nicht in die Beziehung hineingehen, oder? Ich kann ja entscheiden, dann, gerade dann erst recht zum Beispiel, entscheide ich, die Person nicht mehr zu sehen. Das ist ja, also wenn ich mich ja, also wenn wir uns committen, das ist unser Ding, wir wollen Kernbeziehung sein und es geht wirklich nur um externen Sex. Dann, aber über solche Sachen muss man reden. Und was man auch muss sich überlegen, ist, dass die Personen, die dritten Personen außerhalb, mit denen wir ja dann die sexuellen Kontakt haben, das sind ja auch noch Menschen, oder? Und die haben auch Gefühle und bringen Dynamik hinein. Also
die wollen je nachdem auch noch etwas.
Ja, die wollen auch etwas.
Und ich finde das vielleicht auch noch gut zum Definieren. Also Polyamor heisst ja mehrfach liebend, wo man wirklich sagt, ich habe mit mehreren Personen eine Liebesbeziehung, während die offene Beziehung wirklich einfach der sexuelle Teil ist.
Ja, genau. Mhm.
Und ich denke, wirklich die langsame Annäherung ist wichtig, dass wenn man es dann probiert, dass man vielleicht nicht gerade das ganze Programm macht, sondern wirklich mit kleinen Teilen anfängt. Das ist sicher dort auch ganz wichtig. Und auch wirklich probiert, die Ehrlichkeit drin zu behalten, weil die ist auch schwierig aufrechtzuerhalten in dem Moment. Ja, weil die Wort und die Ehrlichkeit, die tut dann auch weh, wenn ich das so höre. Mhm. Und sage, ja, also wenn du mich jetzt fragst, habe ich die andere Person attraktiv gefunden, habe ich sie hübsch gefunden? Ja.
Ja,
das kann dann weh machen.
Ja. Und da schaue ich auch mit ein paar immer schauen und definieren, dass ich sage, vereinbaren, dass die Fragen, die gestellt werden, dass die dürfen ehrlich beantwortet werden und dass die Verantwortung bei dieser Person liegt, die fragt. Also wenn ich eine Frage stelle, dann muss ich damit rechnen, dass ich eine Antwort bekomme, und zwar eine ehrliche. Also stell sie nicht, wenn sie nicht wissen willst, oder? Und das sind alles so Sachen, an die denken, darum finde ich es im Fall auch sinnvoll, all die Paar, die zu mir kommen, bevor sie die Beziehung öffnen. Weißt, finde ich immer, das ist wahnsinnig umsichtig und sorgfältig, oder, wie sie das machen. Weil das sind so Fragen, die stellst du, wenn du das nicht häufig siehst, stellst du die vielleicht gar nicht. Weißt, so die einzelnen Fragen. Und ich finde die so wichtig, oder?
Sehr wichtig.
Ja, da kann viel kaputt gemacht werden, wenn man einfach so reingast. Also da kann es schon helfen, zuerst in die Beratung zu kommen und das genau anzuschauen mit jemandem, der weiss, wo man überall hinschauen muss. Und das sind eben das sind kleine Sachen. Es kann sein, dass du im Alltag plötzlich das Telefon für nimmst und der Person schreibst und du findest, wow, während unserer Zeit, wir haben jetzt gerade ein Date, hallo, und jetzt schreibst du einer anderen Person, wo du nachher Sex hast, jetzt fühle ich mich mega verletzt. Und das kann ein mega Thema aufmachen. Und dort kann es wirklich hilfreich sein, zuerst drüber reden.
Und auch da ist es illusorisch, zu glauben, wir werden alle Ausnahmen finden und die von Anfang an können regeln, oder?
Auch werden
da,
wir nicht.
Nein, werden wir nicht, oder? Und darum sage ich den Paaren, jetzt machen wir mal das ab, jetzt gehen wir, probieren und dann eben auswerten und schauen. Und dann kommen sie manchmal in der zweiten Sitzung und sagen, also eben genau, das ist der Klassiker, oder? Wir sind plötzlich piepst das Handy und er schaut immer, oder sie schaut immer drauf, oder? Und dann, oder dann kannst du wie sagen, okay, vielleicht braucht es auch noch eine Regelung für das Handy. Oder? Also vielleicht braucht es dort jetzt auch noch eine Abmachung. Mhm. Offenbar gibt es da Störung. Und so, oder du kannst nur vorzu. Mhm.
Genau. Also ich höre, wenn ich es mal darf, so ein bisschen versuchen, um den Punkt zusammenzufassen, wenn man die Beziehung möchte öffnen miteinander oder darüber redet, langsam, vorsichtig, sorgfältig, klar Abmachungen machen, auch schriftlich. Und dranbleiben im Austausch und ganz viel Verantwortung übernehmen für die eigene, für sich selber. Ja. Also auch wieder, was du vorher gesagt hast, auch wenn man Fragen stellt, Verantwortung dafür übernehmen, Verträge in die Antwort, sonst nicht Fragen. Ganz viel Verantwortung für sich selber übernehmen und dranbleiben im Austausch, immer wieder abgleichen, immer wieder abgleichen. Mhm. Und es gibt ja auch ein paar, die die Beziehung wieder schliessen.
Ja.
Zum Beispiel, also einmal öffnen heisst nicht immer öffnen, sondern es darf ja auch die Tür mal vielleicht auch nur vorübergehend wieder zugehen. Ich habe im Vorfeld Gelegenheit gehabt, mit der Regula Schäfer zu reden. Sie ist meine Kollegin auf der Beratungsstelle Zürich. Lass mir mal rein, was sie zum Thema offene Beziehungen gesagt hat.
Aus meiner Erfahrung in der Praxis werden die gelebten Liebesbeziehungen immer diverser. Paar setzen sich in den letzten Jahren so auch vermehrt mit der Thematik offene Beziehung oder Polyamorie auseinander. Im deutschsprachigen Raum ist bisher wenig in Bezug auf die empirisch-psychologische Forschung zu sogenannten einvernehmlich nicht-monogamen Beziehungen, kurz ENMB genannt, bekannt. Die meisten Publikationen sind im englischsprachigen Fachzeitschriften erschienen. Gemäss diesen Erhebungen hat bereits ca. jeder fünfte Erfahrungen damit und jeder 25. praktiziert eines dieser Beziehungsmodelle. Zur Frage, ob jeder Mensch eine offene Beziehung leben kann, denke ich, dass es wichtig ist, dass relevante Voraussetzungen und Fragen gut geklärt sein müssen. Jeder muss das für sich machen und dann auch zusammen im Paar muss das gemacht werden. Das heisst, dass es auch bedingt, dass beide sich mit sich und ihren eigenen Themen auseinandersetzen. Ich möchte hier zwei, drei mögliche Punkte erwähnen. Eine der ersten Fragen, die ich mit Klienten bespreche, wenn sie sich in dieser Therapie mit dieser Thematik auseinandersetzen, ist die Motivation. Was sind die Motive, meine Gründe, meine Gefühle, Beziehungen wollen öffnen? Mit dieser Frage muss sich, wie vorhin gesagt, jeder zuerst für sich auseinandersetzen. Und ich bitte den Klienten auch oft, dass sie es aufschreiben, damit wir es dann in der nächsten Sitzung gemeinsam anschauen können. Es ist auch ganz wichtig, dass beide Partner ihre Bedürfnisse kennen und auch ihre Ängste ernst nehmen und dem Raum geben. Beide müssen gut können zu sich schauen, den Partner wahrhaftig sehen und wissen, dass sie für sich verantwortlich sind und auch ihre Verantwortung übernehmen. Wir nennen das in der Fachsprache Autozentriertheit. Das heisst, ich stehe auf eigenen Füßen und bin nicht abhängig vom Partner oder der Partnerin. Ein weiterer Faktor, die sogenannte Bindungsfähigkeit des Menschen, spielt eine grosse Rolle. Kurz zur Erklärung. Unter Bindung wird ein emotionales, unsichtbares Band von der Beziehung zwischen dem Kind und seinen wichtigsten Bezugspersonen aus früher Kindheit bezeichnet. Das Fundament der Bindung wird in den ersten drei Lebensjahren maßgeblich geprägt. Die individuellen sozialen Bindungserfahrungen aus der frühen Kindheit haben den Zusammenhang zur späteren Fähigkeit des Menschen, enge Beziehungen zu führen. Sie haben einen Einfluss auf den Umgang mit Verlustängst, der Wechselwirkung zwischen Autonomie und Bindung, Kontrolle, Eifersucht, Selbstzweifel, Neid, Scham etc. Ich nehme hier beispielhaft zwei Bindungstypen. So hat ein sicher gebundener Mensch ein Urvertrauen, eine sichere Basis und ist resilienter. Hingegen hat der unsicher vermeidende Mensch gelernt, dass nicht ausreichend auf seine Bedürfnisse reagiert wird und erlebt sich als Kind als unwirksam und wenig liebenswert. So arbeite ich in der Therapie gerne mit den Klienten auch mit ihren individuellen Bindungsmustern, weil diese Erfahrungen gerade in dieser Thematik einen grossen Einfluss haben. Ein weiterer Aspekt ist auch die Fähigkeit zur Impulskontrolle, weil das Leben von offenen Beziehungen klare Regeln beinhaltet wo das Paar miteinander erarbeitet hat. Und das heisst, die beiden müssen verbindlich sein und sich darauf verlassen können, dass die Regeln beidseitig eingehalten werden. Ich denke, dass Problematiken, die in der Beziehung schon da waren, ob offensichtlich oder unterschwellig, im Prozess der Öffnung und auch wenn sie gelebt wird, verstärkt auftreten. Darum ist es wichtig, dass man nicht denkt, dass wenn es ein paar Probleme in der Beziehung hat, dass die durch die Öffnung gelöst werden. Öffnungen, einvernehmlich nicht monogame Beziehungen, sogenannte ENMB, sind keine Lösung für Beziehungskrisen. Auf die Frage, ob das Leben in offenen Beziehungen ein Fluch oder ein Segen ist, gibt es verschiedene Überlegungen. Ein sehr positiver Aspekt, der die Auseinandersetzung mit dieser Lebensform mit sich bringt, ist, dass sich das Paar intensiv mit sich und der Beziehung auseinandersetzen muss. So kann, wie vorher erklärt, die Auseinandersetzung mit dem Bindungsmuster einen guten Effekt auf das ganze Leben haben. Es braucht einen hohen Anteil an gemeinsamen Gesprächen und Reflexion. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das Erarbeiten und Verinnerlichen der Autozentriertheit ein wichtiger Aspekt. Autozentriertheit ist nicht angeboren. Wir können das aber lernen. Machen wir das, hat es einen Einfluss auf die ganze Beziehung, aber auch auf jeden individuell. Paare, die sich mit dieser Lebensform auseinandersetzen und oder sie leben, sind immer im Prozess und bleiben dran. Es geht um Fragen, was stärkt Beziehung, was ist eine gute Entwicklung etc. Ich denke, ein Thema, das ich oft in der Paartherapie sehe, ist das Müssen aushalten. Prozesse brauchen Zeit. Es gibt nicht immer sofort eine Lösung. Und lernt ein Paar damit umzugehen, ist das generell sehr hilfreich. Gerne möchte ich zum Schluss noch als Sexualtherapeutin einen Punkt aufbringen, den ich wichtig finde. Wenn einer oder auch beide die Öffnung ins Gespräch bringt, eine Frage und eine Bearbeitung, gerne auch, wo sind Anteile, die beim einen oder anderen persönliches Thema sind. Es kann als Ausweg verlockend scheinen, die Sexualität zu verlagern. Leidet aber darunter zum Beispiel eine mangelnde sexuelle Selbstsicherheit oder ist das Potenzial im körperlichen Empfinden oder im Ausbauen von Fähigkeiten ausbaubar? Oder ist er oder sie in der sogenannten Fremdvalidierung? Das heisst, er oder sie definiert sich durch aussen. Lohnt es sich, sexualtherapeutisch daran zu arbeiten? In diesem Bereich gibt es gute Möglichkeiten, auf verschiedenen Ebenen die Themen anzugehen. Weil sie einerseits oft veränderbar sind und andererseits oft auch nicht einfach durch die Öffnung verschwinden. Zum Thema Fluch würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass es eine ganz persönliche und individuelle Frage ist, ob ein Paar Beziehungen öffnen will. Es gibt kein richtig oder falsch, kein «das macht man doch heute so», «das gehört dazu», aber auch kein «das gibt es nicht», «das macht man nicht». Niemand soll sich in etwas eindrängen, was für ihn oder sie nicht stimmt. Und darum ist ein achtsamer Umgang mit sich und dem Partner wichtig und man muss sich auch Raum und Zeit nehmen. Das ist nötig, um alles zu erfassen, was einen Einfluss und eine Bedeutung hat. So ist es auch in der Beratung mit Paaren, wo sich die Frage stellen, ein wichtiger Aspekt, dass es ein Prozess ist mit offenem Ausgang. Und das geht das Paar in die Richtung, die Umsetzung immer wieder neu muss besprochen werden und bei Bedarf angepasst oder geändert wird.
Das war meine Kollegin Regula Schäfer von der Beratungsstelle Zürich, David und Inma. Was nehmen Sie aus der heutigen Folge mit?
Klären, klären, nochmal klären. Und auswerten und nochmal auswerten, im Gespräch sein, offen sein, nicht in die Harmonie gehen, nicht versuchen, einem anderen zu lieben. Ich finde, Beziehung aufmachen ist eine Herausforderung in einer Paarbeziehung und es ist wichtig, dass man da wirklich sehr klar und sehr offen und sehr ehrlich ist miteinander.
Ich nehme mit, wir müssen schauen, sind wir in einer Schieflage oder nicht in der Beziehung, weil wenn wir schon in einer Schieflage sind, dann wird es nur noch schiefer, wenn wir es aufmachen. Weiter ist auch wichtig, ganz klare Regeln abzumachen, was geht nicht und zu schauen, wer gibt wem was, wenn wir es aufmachen. Und auch zu schauen, dass wir gut begleitet sind, je nachdem, und Unterstützung haben von außen, wenn das noch helfen kann.
Danke vielmals für diesen spannenden Austausch, David Siegenthaler und Irma Vidal.
Vielen Dank.
Mega gern.
Und euch daheim vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Natascha Zumbühl.
Das ist ein Podcast von der Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich, einem öffentlichen Kompetenzzentrum für Paarbeziehungen. Weitere Informationen gibt es auf paarberatung-mediation.ch. Ihr findet uns auf Instagram unter Paarimpuls und auf Facebook und LinkedIn unter Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich.